Frau Imms, was ist denn die Istanbul-Konvention?
Also es geht um den Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt. Und dafür gibt es eine internationale Regelung, auf die sich viele, viele Staaten geeinigt haben. Und insgesamt besteht die Konvention aus 81 Artikeln, wo das alles genau dargelegt ist. Und da gibt es nun sozusagen zwei Teile. Es gibt einmal den Teil der Prävention, also der Vermeidung von Gewalt. Und es gibt die Punkte, in denen wir sagen, wenn Gewalt vorgekommen ist, was dagegen getan wird, dass es Unterstützungsangebote gibt. Es sind Punkte aufgeführt, die umgesetzt werden müssen, damit Frauen und Mädchen mehr Schutz haben. Also sie müssen zum Beispiel Schutzräume bekommen, sie müssen Schutzhäuser haben, sie brauchen rechtlichen Beistand in juristischen Verfahren, sie brauchen finanzielle Mittel, um in Notsituationen über die Runden zu kommen. Das Bildungswesen muss darauf eingehen, Verwaltung muss sensibilisiert werden. Also es gibt ganz viele Punkte, die beachtet werden müssen, wo wirklich der Staat und die Länder in der Pflicht sind, ihre Bürgerinnen zu schützen.
Die Istanbul-Konvention sagt ja auch, dass der Bund, die Länder und die Kommunen dafür sorgen sollen, dass die Frauen geschützt werden. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
Also das ist dann vor allen Dingen in der Frage der Finanzen ein ganz wichtiges Thema, wo wir gucken, wer gibt welchen Anteil und da Kommunen in der Regel, ich würde mal sagen, schon das schwächste Glied in der Kette sind, weil sie einfach einen großen Finanzbedarf haben und insofern von der großen Politik gesprochen auch die Finanzen ungerecht verteilt werden. Also die Kommunen bräuchten eigentlich mehr, die brauchen einen anderen sozusagen Finanzausgleich. Aber das ist vor allen Dingen ein Aushandeln, wer bekommt eben welche Gelder. Aber es ist ja klar, die Frauenschutzhäuser müssen dort entstehen, wo die Frauen wohnen, wo es den Bedarf gibt. Und insofern ist da die Kommune vor allen Dingen in der Verantwortung, diese Schutzhäuser zu schaffen. Und wir haben in Leipzig viel, keine andere Stadt, da hat in Sachsen so viel. Ich glaube, in Dresden haben sie auch weniger. Aber was nun nicht heißt, dass es in Dresden weniger Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt.
Insgesamt sollte es ja 21.000 Frauenhäuser in Deutschland geben. Und es gibt sowas wie an die 7.000. In Leipzig sind wir ganz gut aufgestellt. Woran liegt es denn oder was könnten denn andere Städte und Kommunen von Leipzig lernen?
Wichtig ist, in die Region zu gucken, wie der Bedarf ist und die Daten zu erfassen. Das ist auch eine Forderung, also vernünftige Statistiken zu erstellen, um zu sagen, das ist wirklich der Bedarf. Und dann müssen natürlich auch Vereine, Organisationen und Kommunen und Politik sagen, wir haben einen Bedarf und wir brauchen mehr Frauenschutzhäuser. Wir hatten eben bislang 3 und seit einem Jahr haben wir 4. Wir müssen gucken, wo der Bedarf ist und dazu braucht es starkes Engagement von Frauenvereinen und Verbänden oder auch von Rechtsanwältinnen, die sehr engagiert sind und sagen, hier gibt es einen Bedarf, hier muss ein neues Schutzhaus her und dann ist ein Frauenschutzhaus natürlich nur eine Maßnahme, um erstmal Hilfe zu leisten.
Jetzt ist die Istanbul-Konvention ja schon 10 Jahre alt, 33 Länder haben das ratifiziert. Was hat sich denn in den letzten 10 Jahren verbessert, was den Schutz von Frauen angeht?
Also was sich weltweit verbessert hat, das kann ich nicht sagen, weil ich das nicht weiß. Insofern kann ich eigentlich eher nur für Deutschland sprechen oder für Sachsen, wo ich feststelle, dass die Frage der Antidiskriminierung und Kampf gegen Gewalt und Frauen und Mädchen doch mehr Aufmerksamkeit hat. Wir haben die Bewegung MeToo, okay, das ist schon wieder ein bisschen international, aber insofern ist auch sexistische Werbung natürlich immer ein Thema und Belästigung am Arbeitsplatz und in der Politik und so weiter. Soziale Medien spielen da eine Rolle. Insofern über den Gesamtzeitraum gesehen ist es ein größeres Thema geworden und wir merken, dass sich mehr und mehr die Gesellschaft damit beschäftigt, aber es auch mehr und mehr Widerstände gibt. Denn allein gendergerechte Sprache, der schlägt ja dann wieder Wellen und so viele Leute fühlen sich da beleidigt und gezwungen, irgendwie anders zu sprechen, als sie wollen. Und daran merken wir und auch an den Wahlerfolgen solcher rechter Parteien wie der AfD, dass viele Sachen, die wir an Frauenrechten erkämpft haben, überhaupt nicht selbstverständlich sind, sondern im Grunde genommen jeden Tag wieder neu verteidigt werden müssen.
Müssen da die Schulen mitziehen? Braucht es mehr Bildung?
Auf jeden Fall. Wir müssen im frühesten Kindesalter anfangen, die Kinder darauf aufmerksam zu machen, dass jeder Mensch gleich geboren ist, die gleichen Rechte hat. Und das bedeutet auch, keine Unterschiede zu machen zwischen Jungen und Mädchen oder nur da, wo sie sozusagen wirklich begründet sind. Aber allein, wenn wir uns angucken, wie teilweise die Verkaufsregale bestückt sind mit den rosafarbenen Püppchen für die Mädchen und mit den blauen, starken Rittern und Helden, die dann die rosafarbene Prinzessin beschützen, da sehen wir, dass da Unterschiede gemacht werden. Die, finde ich, sind außer der Zeit, sowas geht gar nicht. Und dann fangen wir ja schon ein bisschen wieder an, in diese Richtung zu gehen. Ah ja, der Ritter ist der Starke und der sagt dann, wie es zu laufen hat in der Gesellschaft. Und das zieht sich dann fort und es zieht sich durch, teilweise durch die Schule. Und das ist durch überhaupt nicht gerechtfertigt. Und da müssen wir in jedem Alter sozusagen sensibel sein. Und da würde ich mir auch mehr wünschen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer mehr dieser Problematik auch zuwenden, dass sie das nicht als irgendwie Nebensächlichkeit abhaken, sondern sagen, das ist ein wichtiges Thema und es gibt Mobbing in der Schule und in diesem Kontext muss auch dieses Thema behandelt werden.
Dann wird ja auch grundsätzlich gesagt, die Istanbul-Konvention wird nur zögerlich umgesetzt. Was würden Sie denn sagen, was können auch die Politikerinnen tun, damit sich da die Situation noch verbessert?
Es muss einfach täglich auf die Agenda und wir müssen uns für Finanzen stark machen. Also an Finanzen, das ist nun mal das A und O. Damit wird sichergestellt, dass bestimmte Maßnahmen erfolgen können. Da ist so ein allgemeiner Wille da. Aber wenn wir natürlich auch Regierungen haben, die überwiegend aus Männern besteht oder sozusagen Gremien, die was entscheiden müssen, doch eher männlich besetzt sind und Frauen da paritätisch nicht vorkommen, dann ist das natürlich auch ein Thema, wo sie sagen, ach, das betrifft uns nicht. Also da ist auch schon viel passiert, aber da muss viel, viel mehr passieren. Es muss einfach selbstverständlich werden. Und da müssen wir ganz viele Maßnahmen ergreifen und dafür brauchen wir Geld und den politischen Willen, um zu sagen, das ist uns wichtig und hier müssen wir investieren, denn es geht einfach um Menschenrechte.
Wenn man sich überlegt, wie viele Straftaten verübt werden tagtäglich an Frauen und was sozusagen die Arbeit mit Tätern und Opfern für Kosten bewirkt, was auch für gesundheitliche Kosten entstehen aufgrund dieser Situation, dann müsste man doch eigentlich das in der Perspektive ändern.
Was die Kosten anbelangt, ist es natürlich so, dass einfach Investitionen in Prävention immer besser sind als Folgenbeseitigung mit dem ganzen Verletzungen und seelischen Schmerz und den ganzen Konflikten, das sind Schmerzen, die muss man ja vermeiden, die kann man ja nicht einfach heilen, aber rein kostenmäßig wäre es natürlich immer besser in jedem Bereich, wo es strafrechtlich relevant wird oder überhaupt Konflikte bringt, da zu investieren, als hinterher das wieder gut zu machen. Aber dazu muss man das erkennen und muss das bewusst fördern und muss sagen, ja, so machen wir das besser vorbeugen als dann irgendwie im Nachhinein. Aber das ist dann eben auch so ein Grundsatz. Dazu muss das Thema die Dimension im Bewusstsein der Politik haben und sagen, das hat Priorität, das machen wir, das ist uns wichtig.
Wie ist es denn hier in Leipzig im Stadtrat? Also gibt es Sexismus in der Kommunalpolitik?
Also den gibt es schon. Wir thematisieren das. Aber das ist jetzt nichts, wo dann wirklich so ein Aufschrei durchgeht. Was uns stört, ist natürlich, dass wir irgendwie ein knappes Drittel sind an Frauen im Stadtrat seit 2019 und dass das natürlich nicht ausreichend ist. Und wenn ich mir die Redenliste angucke, dann sehe ich auch, die Männer sprechen mehr, die sprechen länger und die sprechen nicht unbedingt besser. Das ist schon klar, aber es ist jetzt nicht so ein ganz grobes Problem. Also viele Ausschussvorsitzende sind doch Frauen und so weiter und die machen das ganz souverän.
Was sind so Ihre nächsten Ziele als Gleichstellungsbeauftragte?
Für uns ist es ganz wichtig, Frauen auch in der Erinnerungspolitik präsent zu machen. Wir werden zum Ende des Jahres aber auch fragen, wie es in den Frauenschutzhäusern ist und insbesondere, wie die Bedarfe sind. Ein Thema ist immer sexistische Werbung. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen hat immer ganz hohe Priorität. Das ist jedes Jahr ein Thema und insbesondere, wenn es dann am 25.11. ein Tag ist, der stadtweit begangen wird, in dem die Gebäude neuerdings orange angestrahlt werden. Ich kenne eher noch so die Zeiten, wo wir eine Fahne rausgehängt haben von Terre de Femme. Nein zu Gewalt an Frauen. Ich persönlich habe auch eine und ich hänge die hier hin, auch wenn es eigentlich laut Mietvertrag verboten ist. Ist mir aber egal. Das ist ja ein wichtiges Thema.
Dankeschön.
Sehr gerne.